Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Schön, dass Sie den Kompressor-Podcast hören. Ich bin Massimo Majo. Hallo. Was ist besser? Sollen Architekten lieber immer wieder Neues bauen oder eher das Alte bewahren, restaurieren, vielleicht sogar nachbauen? Das ist eine riesige Frage und ein ziemlich beliebter Streit unter Architekten, bei dem jetzt sogar die Fäuste flogen vor dem Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Und da hat nicht irgendwer zugeschlagen, sondern der Direktor des Museums höchstpersönlich. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau, der hat das alles verfolgt und ich habe ihn erstmal zum Einordnen gefragt, was da genau passiert ist und wer da wen genau gehauen hat.
Ja, das ist ziemlich kompliziert. Man muss ja dabei zwei Sachen im Hintergrund haben. Restaurieren, bewahren und nachbauen sind ja drei ganz unterschiedliche Faktoren des Bauens an sich. Und da tobt tatsächlich seit 30 Jahren die Debatte in Deutschland sehr, sehr heftig und auch rhetorisch sehr heftig. In diesem speziellen Fall gab es eine Debatte im Deutschen Architekturmuseum am vorvergangenen Dienstag, die Corona-gemäß nur mit den dort Debattierenden und dann online stattfinden sollte. Allerdings sollten eben auch Journalisten freien Zutritt haben. Diesen freien Zutritt hat dann unter anderem eben auch ein Matthias Münzer aus Mainz verlangt, der selbst ernannter Architekturkritiker und Journalist ist. Beides sind keine geschützten Berufsbezeichnungen, also kann man das machen. Er ist außerdem übrigens Immobilienmakler und ausgesprochen aktiv im ganzen Bereich so nachbauhistorische Fassaden. Der hat sich also quasi dort angemeldet als Journalist, wurde dann aber im Museum enttarnt, könnte man sagen, vom Direktor Peter Kocherla-Schmal und des Hauses verwiesen, mit Verweis auf das Hausrecht. Das ist Herrn Schmal absolut zuzubilligen. Daraufhin hat sich Herr Münze gewehrt, nämlich wollte nicht rausgehen und dann unterscheiden sich dann die Darstellungen. Nach seinen Angaben wurde er vom Direktor des Hauses an den Haaren gerissen und zu Boden geworfen. Das Museum hingegen sagt, dass er sich so gewehrt habe, dass er eben stillgestellt werden musste, außerdem den Hausmeister in die Hand gebissen habe, Herrn Kocherla-Schmal die Hand, die Maske abgerissen hat und ihn angeblasen hat. Das ist in den aktuellen Zuständen tatsächlich fast schon eine Körperverletzung. Mhm. Und dann habe eben Herr Münze außerdem noch Herrn Kocherla-Schmal geohrfeigt. Und eine Ohrfeige, das ist so etwa das Schlimmste, was man überhaupt machen kann in der Öffentlichkeit. Das ist ja die Ankündigung dessen, ich möchte jetzt gleich ein Duell führen.
Also ziemlich heftige Geschichte, wenn man jetzt mal die Prügelei an sich beschreibt. Kommen wir nochmal zum Hintergrund, also jetzt der Architekturhintergrund. Worum geht's da?
Na, es geht eigentlich, also der sachliche Anlass ist ganz einfach. Es dreht sich um die Zukunft des Theaterbaus in Frankfurt. Das ist ein hochbedeutender Bau der Nachkriegsmoderne, super elegant, eine unglaublich schöne Architektur, vor allem dieser ganze Foyer-Trakt, ganz zierliche, schlanke Architektur, die allerdings ziemlich marode ist. Darüber sind sich alle ziemlich einig. Die Frage ist, wie restauriert man jetzt diesen Bau der Nachkriegsmoderne? Was, wenn dieser Bau, sagen wir mal, aus der Kaiserzeit wäre, überhaupt gar keine Frage wäre, dann würde man den restaurieren. Also restauriert man ihn, fasst man ihn in modernen Formen neu und ertüchtigt damit gleichzeitig die Baustruktur. Das sind zum Beispiel viele Leute, die sagen, hallo, wir müssen mal aufhören mit diesem ganzen ständigen Abreißen und Neubauen, weil das so viel Energie und Material verschwendet. Oder, dafür ist offensichtlich Herr Münze ganz heftig engagiert, bauen wir die Fassaden des Schauspielhauses von 1902 nach, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Das sind ganz scharfe Debatten, die da geführt wurden und eine ganz grundsätzliche Frage eben, wie gehen wir eigentlich mit unserem historischen Erbe um, was du vorhin erwähnt hattest, diese ganze Frage, wollen wir nachbauen, wollen wir bewahren, was vorhanden ist oder wollen wir eben einfach auch mal eine ganz neue Fassung schaffen? Das sind ja drei Positionen, die durchaus nebeneinander stehen.
Genau, und das ist ja auch ein Streit, der an schon so vielen Orten geführt worden ist, in Berlin mit dem Schloss zum Beispiel, aber es war bisher noch nie ein Grund, sich zu verprügeln deswegen. Was ist denn diesmal anders?
Ja, also die Prügelei ist wirklich schon mal eine neue, wenn man so will, Diskussionsform. Also es ist keine Diskussionsform, es ist ein vollkommener Skandal. Aber das zeigt eben, es geht hier überhaupt gar nicht mehr um Sachargumente, zumindest Herrn Münze ging es in diesem Fall nicht um Sachargumente. Sonst hätte er ja auch nicht versucht, sich in diese Debatte einzuschleichen. Sondern es geht darum zu behaupten, das, was ich sage, ist richtig. Und alles andere ist falsch. Und alle anderen lügen, betrügen etc. Und da dreht es sich auch um die Macht durchzusetzen, was man eben selbst für richtig hält. Und zweifellos, das Deutsche Architekturmuseum ist in deutschen Architekturdebatten ein ganz großer Machtfaktor. Die sagen schon, was sozusagen richtig und falsch ist, aber sagen es natürlich als Diskussionsbedarf. Und solche hochideologischen Debatten, die können durchaus auch früher schon mal handfest ausgetragen werden. Berühmt ist die Geschichte des eher ja friedfertigen heiligen Nikolaus. Der hat mal in einer theologischen Debatte einen andersglaubenden Direktor einfach geohrfeigt auch. Und genau das ist das Problem. Hier geht es um eine Debatte um Schwarz und Weiß und um richtig und falsch. Da geht es gar nicht mehr darum, hallo, könnte der andere eventuell auch recht haben und einfach eine andere Position haben als ich.
Das ist so ein bisschen ein Spiegel von einer allgemeinen gesellschaftlichen Debattenkultur, dann, wie du das beschreibst. Ist es letztlich aber auch ein Zeichen dafür, dass jetzt auch in Architekturdebatten das vielleicht generell radikaler geworden ist und vielleicht auch noch radikaler werden wird?
Also es geht auf jeden Fall auch unter anderem um Marktbeherrschung. Also nicht umsonst ist da ja ein Immobilienmakler beteiligt. Aber und man muss auch sehen, Architekten haben sich rhetorisch nie was geschenkt. Ja, also um 1900 wurden die Leute, die Ornamente an den Fassaden haben wollten, von Loos als vollkommen unmoralische Perverslinge beschimpft. Und das Bauhaus wurde als kommunistisch angegriffen und als Stätte des Gruppensexes. Und Satteldächer nach 1945, die wurden erstmal als kryptofaschistisch bezeichnet durch die Bank. In den 1990ern musste sich Hans Stimmern als der Berliner Senatsbaudirektor, der eben auf eher konservative Fassaden gesetzt hat, als Diktator beschimpfen lassen von Leuten wie Daniel Liebeskind oder Rem Koolhaas. Die haben ihn der übelsten Gesinnungen verdächtigt. Also sie haben nicht direkt Diktator gesagt, sie haben gesagt, also das geht überhaupt gar nicht, das ist hier eine totalitäre Herrschaftsform. Also kürzlich hat die Architekturzeitschrift Arch Plus ein ganzes Heft herausgebracht über sogenannte rechte Räume, in denen behauptet wurde, dass jeder, der nicht einer wie auch immer definierten Avantgarde-Architektur folgt, dass der gleich rechter ist und Nationalist und konservativ, wo dann eben selbst der eigentlich hier betuliche Hans Kollhoff mit seinem Walter-Benjamin-Platz in Berlin, das ist eine sehr neoklassizistische Anlage, in den Verdacht kam, eine faschistische Ideologie zu transportieren. Das ist wirklich vollkommener Unsinn. Aber man muss andererseits auch sagen, dass jemand unter der Vortäuschung eines Journalistenstatus versucht, in eine öffentliche Institution reinzukommen, diese öffentliche Institution damit zu diskreditieren als einen Ort, an dem gar nicht offen debattiert werden kann, dann eine Prügelei entsteht, weil diese Institution eben ihr Hausrecht ausüben will, das sind Situationen, die kennen wir aktuell eigentlich nur von Parteitagen der AfD.
Außerdem ganz neu heute hier im Kompressor-Podcast die Faszination Badminton. Super leicht, super schnell, super kraftvoll und hat eine riesige Fangemeinde, von der wir hier in Deutschland meistens gar nicht so viel mitkriegen. Aber in China zum Beispiel, da werden der Badminton-Legende Lin Dan ganze Comics gewidmet, Gedichte. Es gibt millionenfach geklickte YouTube-Clips über ihn, mit ihm. Was Badminton für die Popkultur bedeutet und was die Faszination für diesen Sport ausmacht, das fragen wir einen Spieler und Literaturwissenschaftler hier im Kompressor-Podcast.